Drifting through the pages, an atlas from a life left unlived. Inside there is a beauty unknown. Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stangis und Menschen, die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. Ich spreche heute endlich mal wieder mit Annette Hartwig von Yoga Bija. Wir nehmen uns das Thema Selbstfürsorge versus Selbstoptimierung an. Wo liegen eigentlich die Unterschiede und warum ist die Selbstfürsorge eigentlich so wichtig in unserem Leben? Viel Spaß beim Zuhören! Ja, hallo Annette, die lacht schon ins Mikrofon. Hallo.
Hallo Inke.
Ja, es ist voll schön, dass wir uns mal wieder zusammentun, um über ein spannendes Thema zu reden. Und heute haben wir uns überlegt, und das ist auch so gemeinsam entstanden, das finde ich nochmal wichtig zu sagen, weil wir hatten so ein Vorgespräch dazu, soll es um das Thema Selbstfürsorge versus Selbstoptimierung gehen. Aber vielleicht magst du trotzdem dich noch mal kurz vorstellen. Vielleicht kenne ich ein paar nicht, was ich nicht wirklich glaube, aber man weiß ja nie.
Schön, damit hast du mich direkt im Zentrum getroffen. Das haben wir nämlich nicht abgemacht, dass wir das besprechen. Aber gut, dann werde ich einfach mal spontan sagen, mein Name ist Annette Hartwig und ich unterrichte seit ungefähr 25 Jahren Yoga und Meditation. Unterschiedliche Formate, mein Herz hat sehr lange für Ashtanga geschlagen, sehr intensiv und über die Jahre, die letzten paar Jahre durch eigene Themen hat sich eine Erweiterung entwickelt und zwar habe ich mich mehr mit Somatic Experiencing beschäftigt, mit somatischer Arbeit, mit mehr anderer Körperarbeit und ich glaube, im größten Sinne könnte man sagen, mit Selbstfürsorge.
Genau, und da haben wir ja so eine ganz große Schnittmenge eigentlich, so als alte Ashtangis oder Ashtanga-Frauen, dass wir halt irgendwann gemerkt haben, dass so das Thema Selbstfürsorge eigentlich total wichtig ist, ne?
Ja.
Langfristig, auf jeden Fall. Genau, und man kann sich natürlich fragen, warum sprechen wir hier über Selbstoptimierung und Selbstfürsorge? Und ich sehe immer wieder so ein T-Shirt vor mir, was viele ja auch immer noch tragen, wo so draufsteht, Practice, Practice and all is coming. 99% Practice and 1% Theory. Daran erinnerst du dich auch noch an diesen
Spruch. Das war ja sozusagen der Slogan.
Genau. Und das hört sich ja, finde ich, ja eigentlich erstmal total attraktiv an. Das heißt, ich muss einfach körperlich was tun und der Rest kommt von selbst. Oder wie hast du das damals empfunden?
Ich glaube, für mich war dieses Practice and all is coming, das hatte für mich fast sowas wie von Nike der Spruch Just do it, das ich übrigens finde, was einer der besten Werbeslogans ist, den man überhaupt rausbringen kann. Also dafür liebe ich Nike, auch wenn die ganz viele andere Dinge machen, die ich nicht gut finde. Aber dieser Slogan ist sensationell, weil das impliziert ja, dass ich für mein eigenes Glück verantwortlich bin. Mhm. Also, dass ich mich weiterentwickel oder eine Selbstfürsorge haben. Und da gehen wir ja auch gleich noch weiter drauf ein, was die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten sein könnten. Aber erstmal dieses Practice and all is coming, das ist so, okay, stell dich auf die Matte und was immer es ist, mach es. Ich glaube, die interessante Frage ist, was ist denn das Practice? Und ich glaube, da entsteht manchmal ein bisschen Verwirrung. Und das hat damit zu tun, dass wir auf bestimmte Art und Weise konditioniert sind in der Gesellschaft oder aus unserer Erziehung heraus. Und wir in einer Hochleistungsgesellschaft leben, wo wir das Gefühl haben, wir müssten immer ganz viel reißen und tun und machen und wir sind nie gut genug.
Ja.
Und ich glaube, das hat sich auf das Yoga übertragen und dann kommt natürlich dieser lockere Spruch daher, Practice and all is coming. Und dann kann man da natürlich herrlich seine alten Gewohnheiten draufschmeißen und Vollgas geben. Ob das nun hilfreich ist oder nicht, das ist die große Frage.
Und spannend ist ja auch nochmal, ne? Also was heißt das? Und dann ist ja auch wieder die Frage, was fällt denn unter den Begriff Yoga eigentlich? Weil das würde ja so sein, oder es fühlt sich ja dann so an oder hört sich so an, also beim Ashtanga-Yoga zumindest, ich mache dann einfach diese ganzen Serien und dann kriege ich irgendwann ein Ergebnis, was ich gerne haben möchte.
Genau, ich glaube, was immer ganz wichtig ist, dass man sich fragt, egal was man macht, egal ob Yoga oder irgendetwas anderes im Leben, was ist denn die Intention? Also warum mache ich etwas oder was ist mein tiefstes Verlangen? Und damit meine ich nicht die nächste Tafel Schokolade oder mehr Geld oder ein größeres Anwesen, sondern vielleicht eher, was, wenn mein Herz wirklich sprechen würde, wonach sehne ich mich oder was habe ich vergessen, was ist in Vergessenheit geraten, was habe ich lange vernachlässigt und was möchte ich neu kultivieren? Also was ist es eigentlich, was unterm Strich wirklich wichtig ist? Und ich finde, das ist eine schöne Herangehensweise für mein Practice, für mein Yoga-Practice. Was möchte ich hier eigentlich kultivieren oder was möchte ich wiederentdecken und das als Intention zu nehmen? Und wenn wir uns natürlich beim Ashtanga angucken, dass es eine sehr physische Praxis ist, zumindest am Anfang. Also wir haben natürlich die anderen Ashto-Angani oder die anderen Elemente des Yoga natürlich auch drin, wie Atemübungen und Meditation und Achtsamkeit. Und meistens fangen wir ja mit etwas an oder mit diesem körperlichen Bezug, weil das für uns einfach ist oder für einige von uns einfacher ist, darüber zu starten. Und dann haben wir beim Ashtanga diese festgelegten Serien und es ist so einfach, in so eine Hochleistungsschleife mich zu begeben. Und ich glaube, dass das ist, was eben manchmal nicht so hilfreich ist, weil ich dann vielleicht eher von meiner Intention wegkomme. Es sei denn, ich wollte einen festeren Hintern haben. Mhm. Das kann ja auch sein. Genau. Oder das dünner werden. Oder ja.
Sorry. Nee, das finde ich einen total super Punkt eigentlich, weil ich finde ja so oder so, das eine beim Ashtanga, ne, also ist ja, dass es einen total guten Nebeneffekt hat, indem Menschen so eine gute Disziplin entwickeln. Also ich glaube, das ist schon was, wo Ashtanga-Yoga so heraussticht im Vergleich zu anderen Yoga-Formen. Ne? Dadurch, dass es auch irgendwie früher auf jeden Fall sehr strikt so gelehrt wurde, dass man 5 bis 6 Mal die Woche halt übt, ne? Macht man so. Das heißt, viele von uns haben ja eine Disziplin gelernt. Und dann aber, dass du sagst, ne, und das finde ich nochmal voll schön und total wichtig, die Frage nach der Intention. Und ich glaube zum Beispiel, das gibt viele Leute, wenn man die fragt, kennst du bestimmt auch, ne, warum willst du Yoga machen, warum willst du mit Ashtanga-Yoga anfangen, dass viele sagen, vielleicht wollen manche so Arme haben wie Madonna, das war ja früher auch mal so eine Motivation, als Madonna so modern war.
Echt jetzt?
Das war so, als ich das erste Mal Indien war, habe ich gedacht, wieso machen die alle Ashtanga wie verrückt? Und dann haben die gesagt, Madonna macht Ashtanga-Yoga. Und ich so, echt? Das war, als wir uns noch getroffen hatten da 2001.
Lustig.
Ja, wirklich lustig. Deswegen nehme ich immer gerne dieses Beispiel, alle wollten so Madonna-Arme haben. Aber ich glaube, trotzdem ist es ja oft sowas wie, ich möchte mich gesundheitlich besser fühlen. Ne? Mhm. Oder ich merke ja auch oft, und das war für mich, glaube ich, auch so eine Motivation, irgendwas fehlt mir. Konnte ich aber noch nicht so definieren.
Ja, und das ist spannend. Und ich glaube, dass das nämlich genau der Punkt ist, wo wir heute drüber sprechen dürfen, nämlich was ist der Unterschied zwischen Selbstfürsorge oder Selbstoptimierung? Mhm. Denn in der Selbstoptimierung, da fehlt mir ja etwas. Ich möchte irgendwo hin, wo ich noch nicht bin. Und das setzt voraus, dass ich wahrscheinlich nicht ganz bin, sondern dass ich fragmentiert bin oder dass Teile von mir fehlen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich finde, dass bei der Selbstfürsorge wir alle Teile von uns einladen, dabei zu sein und integriert zu sein. Also wo ich wirklich mir erlaube, mich zu sehen und mit all meinen Facetten, mit all meiner Menschlichkeit, mit all meinen großartigen Eigenschaften, aber ebenso auch mit meinen Hindernissen und Ängsten und Zweifeln und Sorgen und meiner Scham und meiner Wut oder meiner Trauer. Und dadurch dann diese Selbstfürsorge entsteht, dass ich mich liebe, dass ich mich so akzeptiere, wie ich bin. Und diese Selbstoptimierung geht ja daran vorbei. Die wird ja wahrscheinlich eher sagen, ich muss noch viel mehr leisten, also renne ich diesem imaginären Ziel hinterher, immer besser zu werden. Und wahrscheinlich würde ich jetzt mal denken, dass da was auf der Strecke bleibt.
Also auf Dauer glaube ich auf jeden Fall. Ne? Ich hatte jetzt gerade nur so ein Bild. Dann nehmen wir mal an, jemand sagt, okay, ich würde mich eher meiner Selbstfürsorge widmen. Das hört sich jetzt gerade, wenn Annette das so erzählt, echt ein bisschen attraktiver an und bleibt halt den Rest des Jahres auf dem Sofa liegen.
Naja, Selbstfürsorge heißt ja nicht, dass ich nichts mache. Und ich glaube, genau. Ne, also weil das heißt nicht Selbstfürsorge, dass ich absolut, also ich glaube, es ist ein schmaler Grat zwischen ich bin bereits vollkommen und das meine ich jetzt nicht aus einem egoistischen Blickwinkel, sondern dass ich mit meinen ganzen Facetten und Anteilen, die ich so bin, den ganzen Tag oder mein ganzes Leben über, dass das bereits liebenswert ist. Mm. Und das halt, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, was darf wiederentdeckt werden oder was ist in Vergessenheit geraten? Was möchte ich eigentlich gerade nicht sehen? Also ich habe da oft so das Bild von einer Handtasche und man hat die total vollgepackt und unten sind Sachen drin, von denen ich gar nicht mehr weiß, dass sie überhaupt existieren, weil ich nie ganz unten in die Handtasche greife oder ich wühle da mal drin rum und weil ich irgendwas suche und dann finde ich das, was ich suche und den Rest, der bleibt aber trotzdem noch ein halbes Jahr drin liegen. So wie so alte Kaugummipapiere oder Stifthüllen oder ne, so Kram, den man dann halt eigentlich nicht braucht oder aber auch gar nicht aussortieren möchte und gucken möchte, brauche ich das noch, möchte ich das weiterhin mit mir herumtragen oder nicht. Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was du gesagt hast mit der Disziplin. Das finde ich nämlich total spannend. Ich glaube, dass Ashtanga, oder ich bin überzeugt davon, dass Ashtanga eine ganz tolle Methode ist, um fokussiert zu sein, um klar zu sein, um Wahrnehmung über einen längeren Zeitraum halten oder etablieren zu können und auch eine Disziplin zu entwickeln. Und früher habe ich immer gedacht, Disziplin, da muss ich streng mit mir sein und ausdauernd und ich muss mich eben optimieren, ich muss irgendwo hinkommen. Und ich glaube, dass man da auch nochmal ganz genau gucken darf, was bedeutet denn eigentlich Disziplin? Weil für mich hat sich das über die Jahre komplett verändert. Für mich ist Disziplin etwas, was ich übe, wo ich mich committe, dass ich das regelmäßig mache, dass ich mich mit mir selber verbinde, dass ich eine nährende Praxis habe, dass ich mitfühlend bin, dass ich fühle, dass ich mich nicht verstecke, dass ich mich bewege, dass ich Raum in und um mir herum kultiviere, dass das sein darf, was heute ist. Also, dass ich mir erlaube, also eine Disziplin quasi mir zu erlauben, so zu sein, wie ich heute bin. Also was meine Tagesform ist oder eine Disziplin auf dem Pfad oder auf dem Weg zu bleiben. Das könnte der Weg der Selbstfürsorge sein. Ja? Mhm. Oder eine Disziplin meinem Körper zuzuhören. Oder eine Disziplin mich selber zu sehen, so wie ich bin oder andere zu sehen. Oder ich würde sogar so weit gehen und sagen, eine Disziplin, mich selber zu lieben.
Total. Und ich glaube ja auch, dass Disziplin als solches, ne, vielleicht gerade in unserem Kontext in der westlichen Welt eher so einen negativen Beigeschmack hat. Oder der Begriff als solches und das, was du jetzt so erwähnt und aufgezählt hast, ne, wenn ich mir nochmal andere Dinge überlege, was ich auch als Disziplin ansehe, wäre ja sowas wie, ich putze mir jeden Tag meine Zähne. Mhm. Ne? Ich versuche mich gesund zu ernähren. Ich versuche regelmäßig genug zu schlafen. Das sind ja auch schon Dinge, die zu einer gewissen Disziplin gehören, im Sinne von auch wieder Selbstfürsorge, dass ich gucke, dass ich mich gut selbst behandle.
Genau, und das ist ja so spannend, ne? Also ich kenne das von mir und wahrscheinlich kennen das andere auch. In dem Moment, wo irgendwas im Leben nicht mehr auf Spur läuft und irgendwas runterfällt, ist das meistens komischerweise immer die Selbstfürsorge gewesen. Also das ist das Erste, was dann wegfällt. Als Erstes, wenn ich viel zu tun habe, wenn ich viel arbeite, dann übe ich weniger Yoga oder dann ernähre ich mich nicht mehr so gut, dann esse ich nur noch Essen, von dem ich weiß, dass es langfristig oder auch kurzfristig mir mehr Energie nimmt, als dass es mir Energie gibt. Und das ist ja ganz schön zu beobachten. Das hat sich über die Jahre verändert und das hat ja dann mit Disziplin zu tun. Disziplin auch in dem Moment, wo es nicht leicht ist, auf dem Weg zu bleiben, mich selber zu lieben, mir etwas Gutes zu tun, für mich zu sorgen. Und dafür brauche ich eine Beständigkeit oder einen Rhythmus. Und das wissen wir ja auch alle. Ich meine, wir putzen alle Zähne, ohne dass wir darüber nachdenken. Weil mittlerweile ist es hat sich das verselbstständigt. Das gehört einfach dazu. Und diese Selbstfürsorge, ich glaube, das darf auch viel, viel mehr in unserem Alltag verankert sein. Ne? Ich glaube, dass gerade wir Frauen uns oft auch hinten anstellen, dass wir sagen, okay, erst kommen die anderen, erst kommen die Kinder oder der Partner oder ich möchte im Job alles geben können und wir stehen hinten an. Und es ist unbedingt Zeit, dass wir uns da diesen Raum geben, uns selber zu nähren, weil wir tragen ja diese Liebe und dieses Nährende, diese Qualität in uns.
Total. Und das ist ja, glaube ich, auch so, ne, wie wir auch groß geworden sind, so unsere Generation. Du bist ja jetzt noch ein paar Jährchen jünger als ich, ne?
Aber wir sind doch beide 26, oder? Wir sind beide 26, oder?
Beide sind wir 26, stimmt. Unsere Generation ist eigentlich schon wieder auf dem Selbstfürsorgetrip. Nein, aber ich glaube, so wie ich groß geworden bin zumindest, ne, und wenn ich mir meine Mutter angeschaut habe, da war ja alles, was damit zu tun hatte, was man für sich selber tut, negativ behaftet. Das war egoistisch.
Genau.
Ne? So, es wurde einem ja so praktisch wie vorgelebt, ne? Und fast so wie anerzogen, das macht man nicht. Das ist egoistisch. Und Egoismus ist was Negatives. Und ich glaube, wir haben ja lange nicht verstanden, dass das überhaupt nicht so ist, sondern dass Selbstfürsorge das Gegenteil ist für Egoismus. Weil wenn ich mich selber auf der Reihe habe, wenn es mir gut geht, kann ich mich viel besser um andere Leute kümmern, dann fließt es viel und im Grunde genommen ist das sowas wie, es trägt sich ja weiter im Positiven.
Ja, und ich finde auch in dem Moment, wo ich mir erlaube, mich selber zu sehen in meinem ganzen Spektrum und mir liebevoll begegnen kann, kann ich das ja auch viel eher mit den anderen. Also ich kann nicht nur für die da sein, sondern ich habe das Gefühl, ich habe viel mehr Kapazität.
Genau.
Ja, viel mehr Verständnis. Das heißt nicht, dass jeder über mich drüber trampeln kann, sondern eher dieses, so ich habe Verständnis, ich kann sehen, ich kann sehen, in welcher Umgebung oder Situation die Person sich gerade befindet. Und dann ja immer noch entscheiden, möchte ich jetzt oder kann ich gerade nähren oder darf ich hier liebevoll eine Grenze setzen? Und ja, ich glaube, dass das mit dem Yoga, es ist ja immer die Frage, warum üben wir Yoga? Das war ja vorhin die Frage. Und vielleicht ist es, um fit zu sein oder um zu sich selber zu kommen. Und für mich ist das einfach ein Raum. Für mich ist es ein Raum, in dem ich entdecken darf.
Ja. Yeah.
Und wenn ich jetzt darauf gucke von der Selbstoptimierung, dann würde ich versuchen, die Position oder länger den Fokus zu halten, die Position optimaler auszuführen. Also es ist ja dann schon fast eine sehr logische oder rationelle Herangehensweise. So, und ich würde sagen, diese Selbstfürsorge beinhaltet, dass ich spüren darf, dass ich fühlen darf, dass ich entdecken darf, dass ich auch gucken darf, welche Form habe ich denn überhaupt heute und ist es in Ordnung? Also ich darf mich davon lösen, dass ich vielleicht nicht die ganze Serie mache immer Stange heute, sondern dass ich auf die Matte gehe, um mir selber zu begegnen, um zu merken, was brauche ich denn heute? Oder was möchte ich kultivieren?
Das ist ein total schöner und wichtiger Punkt, ne? Weil im Grunde genommen das Spannende ist ja, dass Ashtanga-Yoga eigentlich prädestiniert wäre, für Selbstfürsorge oder dafür Selbstfürsorge zu erlernen, wenn man das noch nicht so gut hinbekommt.
Ja.
Einfach dadurch, dass ja gerade der Mysore-Style individuell ist. Und was ja auch spannend ist, ist dann, warum tun das dann doch nicht so viele, wie es möglich wäre? Weil ich erlebe das immer wieder im Unterricht oder habe es halt lange, lange erlebt und das kennst du bestimmt auch noch aus Phasen. So, das heißt, die Leute arbeiten so ein Programm ab, nenne ich jetzt mal so Programm, ne, um es abgearbeitet zu haben. Versuchen irgendwie Höchstleistungen zu vollbringen, die Asana so perfekt wie möglich zu machen. Und dann hat das ja sowas wie, das ist sowas wie leer, wenn ich das so beobachte. Weißt du, was ich meine? Und was du vorhin ja nochmal gesagt hast auch, und letztes Mal, als wir sprachen, hatten wir nochmal den Begriff, ich hatte so gesagt, ne, ich habe von John Scott, der hat früher mal gesagt, doing instead of
Being instead of doing. Mhm. Ne? Du hast gesagt, receiving instead of doing. Und das ist ja genau das, was du meinst, wenn ich einfach als, also Ashtanga-Yoga, der, die Sequenz des Ashtanga-Yoga nehme als Beispiel, wenn ich mich nicht auf die perfekte Position konzentriere, rational daran gehe, sondern eher beobachte, wie fühlt sich das denn heute an? Wie bin ich denn heute auf der Matte? Wie geht es mir denn heute? Was brauche ich heute? Hat das ja einen ganz anderen, eine ganz andere Qualität auch beim Üben.
Oh, total. Es hat was ganz Weiches für mich und es hat etwas, eine Nach-Innen-Schau. Es hat etwas von, hier darf ich tatsächlich pausieren oder hier darf ich sein, wie ich gerade bin. Und wir, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Wir alle versuchen natürlich immer, das Bestmögliche aus uns rauszuholen oder gut dazustehen und zu glänzen und ja, uns auch selber gerecht zu werden. Ne? Also es ist ja entweder der Perfektionismus, den wir uns selber gegenüber, den wir uns selber gegenüber geben oder wo wir den anderen zeigen möchten, wie toll wir sind. Und wenn wir das außen vor lassen und einfach nur sein dürfen auf der Matte, ne, was du gesagt hast, dieses Being instead of doing, ich komme immer mehr dahin, die Übungen zu empfangen oder zu empfangen, was gerade ist, welche Wahrnehmung ich im Körper habe. Und wir haben ja nun mal den Atem. Das ist der schönste spontane Ausdruck einer Lebendigkeit oder von Prana oder Energie oder wie auch immer man das nennen möchte. Und dem einfach nur zu folgen und zu sehen, wo ist denn bereits schon Flow, anstatt zu versuchen, einen Flow herzustellen. Weil die ganze Zeit ist ja schon ein Atemfluss da. Nur mein Scheinwerfer, mein Blickwinkel liegt vielleicht nicht da drauf. Und in dem Moment, wo ich auf die Matte gehe und Atmung und Bewegung synchronisiere oder ne, mit dieser Ebbe und der Flut, mit diesen Tiden der Atmung in Kontakt komme, bin ich jetzt im Moment. Und dann muss ich nichts mehr tun. Und die Atmung kann mich inspirieren und leiten und führen. Und das ist eins der wunderschönen Dinge im Ashtanga, dass die Atmung uns führen kann.
Also das heißt ja auch, dass wir in der Lage sind, wenn wir üben, unseren individuellen, persönlichen Rhythmus zu finden.
Ja, wo bereits Flow ist.
Ja.
Den wahrzunehmen und nicht versuchen, etwas zu überschreiben oder nicht zu sehen. Also ist mir schon klar, wir alle haben Dinge, die wollen wir nicht sehen.
Genau.
Da gibt es auch Tage, da will ich mich auch nicht spüren. So. Und da kommt, glaube ich, diese, wenn man das überhaupt so nennen möchte, Disziplin oder Selbstfürsorge rein, sich wirklich zu erlauben, sich einmal am Tag zu spüren und wahrzunehmen, wo stehe ich denn gerade? Wie geht es mir? Was brauche ich? Und daraus dann den Tag fließen zu lassen. Also daraus dann eine Erkenntnis zu ziehen, um dann den Tag auszurichten. Denn vielleicht möchte ich heute als Selbstfürsorge-Practice nicht 1,5 Stunden Asana üben, sondern vielleicht möchte ich nur kurz Katze-Kuh machen. Und das ist vollkommen ausreichend, um diesen Flow wahrzunehmen. Und dann möchte ich sitzen und meditieren. Vielleicht möchte ich auch chanten. Vielleicht möchte ich auch einfach gucken, ob sich während der Yoga-Praxis, wie auch immer die sich gestaltet, etwas entsteht und auf einmal eine Energie da ist, die ich vorher gar nicht bemerkt habe, weil sich einfach Dinge konstant verändern und ich mit dieser Veränderung mitgehen darf.
Total, ja. Und das impliziert ja, dass da ganz viel Raum ist, Freiraum ist, Entscheidungsspielraum und einfach auch viel Beweglichkeit, ne?
Ja. Ja, ich glaube, dass das die Aufgabe ist von uns als Facilitator oder Yogalehrer oder als Raumhaltende, dass es einen möglichst wertfreien und offenen Raum gibt, wo wir zu uns zurückkehren können. Zu dem Sein anstatt dem Machen, auch wenn wir uns bewegen. Und das hat ja dann wieder eine Auswirkung auf meinen Alltag, weil wie du schon sagst, kann ich ja nicht sagen, ich bin absolut vollkommen und ich sitze die ganze Zeit auf der Couch und mache nichts mehr. Ja. Im Alltag sind wir ja auch in Bewegung.
Total. Und spannend ist ja auch, ne, wenn ich zum Beispiel jetzt, weil im Grunde genommen gibt es ja so zwei Aspekte. Einmal, wenn es ums Unterrichten geht, ne, wenn ich jetzt beim klassischen Ashtanga-Yoga bleibe, gibt es ja zwei Elemente. Einmal gibt es da den Lehrer oder Facilitator, finde ich auch gut. So ist nochmal eine andere Begrifflichkeit, ne? Mhm. Oder, genau, und dann gibt es da halt praktisch den Schüler. So, und die Frage ist ja, wenn es um Selbstfürsorge geht, das eine ist ja, inwieweit spielt die Haltung des Lehrers dann eine Rolle, ob das überhaupt sein darf?
Die Selbstfürsorge?
Ja, das darf ja wirklich.
Der individuelle Ausdruck?
Ja. Hm.
Na, ich würde hoffen, dass jemand, der unterrichtet, das unterrichtet, was er oder sie selber erfährt. Also, dass das von einem authentischen Ort kommt. Und also wenn ich mir angucke, wie ich die ersten paar Jahre unterrichtet habe, natürlich wollte ich irgendwie so, okay, hier muss der Fuß noch 45 Grad mehr außen stehen und dann ist der Arm nicht gerade und ich war sehr äußerlich orientiert. Also ich habe das schon innen drin gefühlt, ne, den Flow der Atmung und auch, was es mit mir macht, auch danach, wie es mir geht, wie zentriert ich bin oder wie sehr ich bei mir bin. Und dennoch war ich sehr an diesen Äußerlichkeiten orientiert.
Und ich finde, dazu muss man ja sagen, das ist ja ein Stück weit auch normal. Ne? Also
voll normal, deswegen sage ich es ja auch.
Weißt du? Gehört ja auch mit zum Prozess dazu.
Genau.
Ja, was ich so meine, ist ja auch oft so dieses, je nachdem, wo ich herkomme und wie weit ich in meiner Reflexion und Entwicklung bin, und das soll jetzt nicht hochgestochen klingen, sondern ne, das ist ja auch ein Prozess, je länger ich übe, desto mehr verändert sich ja mein Erleben und meine Erfahrung, auch durchs Unterrichten, finde ich, oder? Gehe ich ja vielleicht auch ganz anders an die Sache ran oder habe einen neuen Schwerpunkt oder einen neuen Fokus, wenn ich arbeite. Dann ist es nicht mehr so wichtig, wie jetzt der Fuß oder der Arm steht, würde ich mal so sagen, oder? Sondern dann hat man eher so ein Bedürfnis nach, ich möchte hier einen Raum halten für Menschen, sodass sie wirklich sich begegnen können und rausfinden können, was für sie selber gut ist. So wirklich Yoga als Start in den Alltag. Ja. Ich glaube, das meine ich, das ist ja ein Aspekt. Und das andere ist ja trotzdem, du hast ja einen Schüler, der auch mit seinen Konditionierungen kommt. Mhm. Und dann kann ich ja manchmal noch so oft sagen, erlaub dir doch ein bisschen weicher mit dir zu sein, ne? Üb doch ein bisschen kürzer. Und das funktioniert aber nicht. Hast du das schon mal erlebt?
Ja, dann versuche ich einen anderen Remix.
Wieso, was denn?
Nee, sag das nochmal in einer anderen Wortwahl.
So, was habe ich denn jetzt gesagt? Also genau, es gibt ja auch oft...
Nein, ich mache das dann, wenn ich unterrichte, weißt du? Also ich sage das dann einfach nochmal in einem anderen Remix. Und ich glaube, dass das... Das Schöne beim Unterrichten ist, wenn mir jemand sagt, lass mal los, dann lasse ich nicht los.
Nee, das geht gar nicht, aber los, ja, das ist ja auch so
ein Beispiel, ne? Oder in dem Moment bin ich so, nö, mache ich nicht, ich will aber gerade nicht. Also kann auch sein, dass ich es mitmache, aber sehr wahrscheinlich bin ich eher so, nö, mache ich jetzt nicht. Und ich glaube, diesen offenen Raum zu haben, das sich selber zu entdecken und was dazu gehört, ist Neugier. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Neugier und das Spielerische, dass wir das ein bisschen verlernt haben. Mm. Als Erwachsene. Weil als Kinder, wir spielen, wir probieren aus, wir sind neugierig und wir machen einfach. Wir probieren einfach aus, weil es sich genau in dem Moment stimmig anfühlt. Und wenn wir dahin zurückkommen dürfen, als Erwachsene oder auf der Yogamatte, um einfach auszuprobieren und zu gucken, nicht nur, was passiert eigentlich, wenn ich heute weniger weit oder in die Vorbeuge gehe oder wenn ich meinen Fuß, der sich einfach heute anders hinstellt, wie fühlt sich das wahrzunehmen? Auch wenn ich meinen Fuß sonst in einer bestimmten Ausrichtung hatte und heute stelle ich ihn anders hin, zu bemerken, das ist ja interessant. Mhm. Und das dann auch nicht zu werten oder zu verändern, sondern so stehen zu lassen. Also diese Offenheit und diese Neugier hineinzubringen. Und die könnte ja auch spielerisch entstehen in dem Moment, wo ich merke so, was würde eigentlich passieren, wenn ich heute mich nur auf die Matte setze oder meditiere? Oder das Gefühl habe, ich möchte heute singen. Ich möchte heute nur chanten, ein Mantra chanten. Und mir vielleicht nicht zu erlauben, dieses Mantra zu chanten, weil ich im Kopf habe, ach ja, ich mache ja Ashtanga und deswegen übe ich jetzt die ganze Serie. Es ist sehr überspitzt dargestellt, nur um das einmal in dem größtmöglichen Rahmen darzustellen. Und dann darf ich doch vielleicht singen und dann so, ich frage mich, was passiert, wenn ich jetzt singe? Und dem Impuls, diesem natürlichen Ausdruck, dieser Spontanität, der zu folgen, weil die kommt ja nicht vom Kopf, sondern die kommt aus dem Körper oder weil sich irgendetwas ausdrücken möchte, was gerade Raum braucht oder ausgedrückt werden möchte, dem zu folgen, das ist ja in dem Moment die Selbstfürsorge. Also quasi dem zu begegnen, was ich brauche und das tatsächlich dann auch zu leben.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Ja, und genau.
Ich glaube, dass dieser freie Raum im Unterricht das halt geben kann und dass Ashtanga-Yoga ja wirklich sehr lange, sehr, also im traditionellen Sinne sehr strikt und obwohl, nee. In der ersten Generation war es nicht strikt, da war es noch sehr weit und offen. Da hat ja auch jeder, also mit den ganzen alten Lehrern, mit denen ich spreche, aus der älteren Generation, aus der ersten Generation, die sagen alle, nein, das war nicht strikt. Da hat jeder andere Übungen bekommen oder beziehungsweise, also jetzt nicht komplett andere Übungen, aber es gab Differenzen in den Sequenzen oder jemand durfte oder sollte länger in Übungen drin bleiben wie andere. Und da ist ja eine Individualität erkennbar, da ist ja was erkennbar, wo Freiraum war. Und dann ist es mit der Zeit sehr fest geworden aus verschiedenen Gründen. Da können wir reingehen, brauchen wir nicht. Und ich glaube,
man kann es ja, also ich glaube, ganz kurz ist es natürlich eng geworden, weil immer mehr Leute kamen. Ja. Und es natürlich dann irgendwann so unübersichtlich ist, dass es nur noch funktioniert, wenn die Struktur so klar ist. Also das finde ich auch nachvollziehbar. Dafür muss ich es nicht richtig finden, ne?
Genau.
Aber
genau.
Rolf hat mal gesagt, you have to control the horses or they are running wild.
Ja, und ich bin mittlerweile so, dann lass sie doch mal kurz wild laufen.
Genau, aber ich glaube so, wenn man in der 70 wilde Pferde da in der Schala, fände ich jetzt auch schwierig auszuhalten.
Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde das ehrlich gesagt ganz interessant, weil ich würde gerne wissen, was passiert. Das ist nämlich dann diese Neugier, das ist dieses so, weil hoffentlich entsteht dadurch eine Reflexion, was mache ich hier eigentlich? Und diese Erkenntnis zu bekommen, ist es hilfreich oder ist es nicht hilfreich auf meinem Yoga-Weg? Oder ist es wirklich wahr? Aus welcher Intention heraus mache ich das gerade, was ich mache? Ja. Ne, weil das dann aus einer eigenen Erfahrung entsteht und nicht, weil irgendjemand sagt, du musst dies machen oder du darfst das nicht machen.
Ja, wobei da ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt jemandem was vorschlage und dann frage, wie empfindest du das, wie fühlt sich das jetzt an, dann frage ich ja nochmal nach, sodass die Person überprüfen kann, wie das für sie ist.
Und das finde ich total schön.
Ne, das macht natürlich aber trotzdem nochmal einen Unterschied zu, mach einfach. Ne, genau, wenn jemand mich fragt, XY hat gesagt, ich soll das so und so machen, dann sage ich, warum denn? Sonst kann ich dir keine Antwort geben. Was war denn die Intention daran? Ja, weiß ich nicht. Ich so, dann kann ich dir leider deine Frage nicht beantworten, weil ich nicht weiß, was XY vorhatte damit. So, und dann ist natürlich die Person wieder mehr gefordert, eigenverantwortlich zu schauen, was Sinn macht, ne?
Genau, und das finde ich total schön. Und ich finde, dass dieser Dialog auch ermutigt werden darf von außen, der stimuliert wird, um dann intern mit sich selber diesen Dialog zu haben. Warum mache ich das eigentlich? Ja. Oder wie fühlt sich das an? Oder welche Qualität hat denn die Asana gerade?
Ich glaube, was ich nochmal so spannend finde, wenn wir nochmal so zurückgehen zu dem Raum und die Rolle des Lehrers auch, den Raum in so einem Mysore-Setting für Selbstfürsorge zu fördern.
Mhm.
Ne? Geht es ja zum einen auch darum, wie kann ich das denn machen? Das heißt, ich muss mich ja ein Stück weit auch mehr noch vielleicht zurücknehmen mit meinen Ideen, was Ashtanga-Yoga ist.
Mhm.
Oder? Und zum anderen...
Was denn? Nö, ich höre nur zu. Ja, machen wir weiter. Zum anderen?
Genau, und zum anderen ist es ja auch so, dass ich dann praktisch ja den Teilnehmer oder den Schüler einladen möchte, dass er mal was Neues, er oder sie was Neues ausprobiert. Das ist ja so ein bisschen fast wie jemandem die Erlaubnis zu geben, gerade wenn die Leute mit so einer ganz klassischen Ashtanga-Idee kommen. So, das muss doch so und so sein. Ne, wenn ich die dann einlade, mal was Neues auszuprobieren, das irritiert die ja teilweise erstmal total.
Ja, und yes. Ich glaube, und diese Irritation ist ja auch absolut wertvoll und gerechtfertigt, denn für manche Menschen ist es sehr wichtig, eine Struktur zu haben, weil die mir Halt gibt.
Und Sicherheit.
Ja. Und Sicherheit. Und das ist absolut wertvoll. Und dann ist die Frage, ob die Struktur mich tatsächlich nährt und mir auch den Raum gibt, mein volles Potenzial oder jeglichen spontanen Ausdruck des Lebens auszuleben oder ob ich nur in der Struktur bin. Weil die Struktur ist ja in dem Sinne eine Illusion. Das Leben ist ja auch nicht so. Also ich kann ja nicht alles planen. Ich kann natürlich mir eine Struktur aufbauen oder zum Beispiel Kinder brauchen das ja auch in Form von Ritualen oder Struktur. So, und dann irgendwann wird es immer freier und irgendwann gehen wir ja aus gewissen Strukturen raus, also aus dem Elternhaus oder aus bestimmten Ernährungsformen und probieren neue Sachen aus oder wir ziehen in ein anderes Land. Und das entsteht ja immer aus einem eigenen Impuls heraus, weil ich mich in dem Moment, entweder bin ich aus der Struktur rausgewachsen oder da ist eine Neugier, irgendetwas, was sich in mir sehnt, sich weiterzuentwickeln. Und das würde ich auch so beschreiben, dass es eine Weiterentwicklung ist, die vielleicht, wo die Seele sich ausdrücken möchte. Also ich glaube nicht, dass das vom Ego kommt oder rationale Entscheidung, wo alle anderen dann sagen würde, verstehe ich nicht, dass du das jetzt gerade machst. So. Und für dich ist es komplett klar, dass du diesen Weg gehst, weil irgendwas in dir sich dem so hingezogen fühlt, dass du gar nicht anders kannst, als dem zu folgen. Und manchmal fragen, ich weiß noch, als ich ausgewandert bin, da haben Leute zu mir gesagt, Annette, das ist ja ganz schön mutig, dass du das machst. Und da habe ich immer gesagt, nee, ich finde, dass es mutig ist, in einer alten Sache drin zu bleiben, von der ich nicht das Gefühl habe, dass sie für mich nährend ist oder hilfreich ist. Das finde ich mutig. Aber ich finde nicht mutig, seinem Herzen zu folgen oder seiner Intuition zu folgen. Das finde ich überhaupt gar nicht mutig, sondern das ist absolut selbstverständlich.
Und manchmal sollte selbstverständlich sein.
Und manchmal ist es es nicht und dann ist es vielleicht total sinnvoll, an einem Ort zu sein, der mir Kraft gibt und Halt und Sicherheit, bis das entstehen darf, diese innere Longing, also diese
Sehnsucht.
Diese Sehnsucht, ja, genau.
Total. Und aber vielleicht können wir noch mal zurückgehen, weil
ich habe den Faden verloren.
Ganz spannend. Ich finde es einfach wirklich so einen spannenden Punkt mit den Yoga-Schülern. Ne? Also dieses, ich gebe als Lehrer oder versuche jemandem sowas wie die Erlaubnis zu geben, wirklich seine Selbstfürsorge zu etablieren in der Ashtanga-Praxis. Ne? Weil ich ja immer wieder auch erlebe, dann kommt jemand und sagt, ja, ich bin so müde nach dem Üben. Und dann frage ich, wie viel übst du denn? Ja, 1,5 Serien. Ne, keine Ahnung, wie viel arbeitest du denn ja 40 Stunden? Dann sage ich ja, das ist zu viel. Wieso probierst du denn nicht mal aus, weniger zu machen? Und spannend ist ja an diesem Punkt, warum ist es dann so schwierig? Was macht es denn so schwierig, sich zu erlauben, weniger zu machen? Und das hat ja viel auch damit zu tun, wie ich Ashtanga-Yoga bis zu dem Zeitpunkt verstanden habe. Und was ist, wenn ich das nicht mache?
Ja, es hat auch damit zu tun, kann ich wirklich auf das hören, was mein Körper mir sagt? Der sagt ja, ich bin müde.
Ja, genau. Das ist
ein eindeutiges Zeichen.
Wenn der müde ist unsexy.
Ja, wenn er sagt, ich bin müde, dann heißt es ja eigentlich Pause, ausruhen, vielleicht schlafen, vielleicht einfach kurz nichts tun. Und wenn ich aus einer, ist ja unabhängig, ob ich aus einer Begegnung oder einer Situation herausgehe und merke, was übrig geblieben ist von dem. Und entweder ist es, ich bin zentriert und geerdet und wach und klar. Ich kann aber auch übermüdet, ausgelaugt, frustriert, irritiert sein. Und dann ist die Frage, okay, was ist denn da passiert, was ich in dem Moment vielleicht nicht wahrgenommen habe und jetzt aber, wo ich wieder zurückkomme zu mir, in die Verbindung wahrnehme, das fühlt sich jetzt so und so an. Und daraus darf ich ja dann entscheiden, ist es hilfreich oder nicht. Für mein Wohlbefinden. Weil wer will schon die ganze Zeit übermüdet sein? Wie du schon sagst, komplett unsexy. Hat niemand Bock drauf, glaube ich. Und ich würde sagen, dass diese, dass das was mit Erlaubnis zu tun hat. Ob ich mir erlaube, mich zu fühlen, mit mir selber eine Verbindung einzugehen und dann mich auch offen in den Raum zu stellen und zu sagen, hey, ich bin heute müde, ich mache heute nur Sonnengröße und ich komme trotzdem ins Schala oder ins Studio und ich mache Sonnengröße. So, und ich stehe dazu und ich zeige mich so, wie ich bin. So, und diese, ich glaube, dass da können ja ganz viele Sachen reinspielen. So vielleicht ein Vergleich mit anderen Menschen oder ich bin nicht wertvoll genug oder ich schäme mich.
Ich bin nicht gut genug. Ich
bin nicht gut genug. Und das sind ja alles, Dinge, die wir irgendwo anders her kennen und die sich dann nur präsentieren in dieser Situation. Und das ist ja vielleicht dann die Einladung zu sagen, hey, und jetzt gebe ich Acht auf mich. Ja. Und diesen Raum zu ermöglichen als Lehrer oder Facilitator oder als Raumhaltende, das finde ich spannend und das finde ich schön. Und ich glaube, davon braucht die Gesellschaft viel mehr, dass es Räume gibt, wo wir einfach sein dürfen und wo nicht gewertet wird, dieses, ach so, du machst nur erste Serie oder du machst Iyengar-Yoga, das ist es mit den ganzen Hilfsmitteln, ne? So, und ich glaube, dass dieses, dass wir da sehr schnell kategorisieren und werten und dass das so schade ist, weil eigentlich, das bringt ja niemanden irgendwo hin, sondern wir dürfen uns stattdessen ermutigen nicht anfeuern, sondern so zelebrieren und sagen so, ey, ich finde es richtig geil, dass du heute auf dich hörst und dass du merkst, du bist müde und du möchtest nur das Mantra chanten und dann meditieren oder du machst die Sonnengrüße und danach gehst du in Shavasana, dieses sich gegenseitig ermutigen und abfeiern, auf sich zu hören. Weil das ist es, wo wir uns gegenseitig Kraft geben, also nicht nur Facilitator und Teilnehmer, sondern auch Schüler untereinander und sich dieses Feedback zu geben, dass wir in unserem Sein bereits genug sind. Und ich glaube, das ist das, was ich am Anfang meinte, dass wir bereits ganz sind und wir müssen nicht noch mehr machen, um geliebt zu werden und wir müssen nicht noch mehr Gas geben, um wertvoll zu sein oder gesehen zu werden, sondern dass die wirkliche Schönheit unseres individuellen Ausdrucks im Sein liegt und nicht in diesem höher, schneller, weiter, besser.
Ja.
So, und da würde ich sagen, ist es für Ashtanga zum Beispiel in der traditionellen Form oder ne, es ist ja, ne, wo wollen wir eigentlich hin mit dem Yoga oder worum geht es da beim Yoga? Kann das ja auch unterschiedlich, also ich glaube, im Endeffekt geht es darum zu sein zu sein.
Im Jetzt zu sein. Ja, total. Aber ich glaube, es ist auch noch ein Stück weit, was da noch fehlt, finde ich, ist ja auch zu sich selbst zu stehen. Weil wenn ich zu mir selber stehe, dann muss ich mich auch nicht vergleichen oder muss auch nicht in die Richtung arbeiten, irgendwas genauso toll zu machen wie jemand anders. Ne? Mir fiel gerade eine Situation ein. Ich hatte mal eine Teilnehmerin vor Jahren, die war sowieso so unglaublich lustig. Und irgendwann sagte sie, ja, sie kommt nicht mehr so oft, weil sie momentan so müde ist. Und dann habe ich gesagt so, naja, wir kommen noch einfach trotzdem, legst dich hier schön aufs Bolster. Und das waren so zu Zeiten, wo es in der Lippmannstraße tatsächlich richtig voll war, ne? So mit 30 Leuten morgens oder 40 Leute Durchlauf, also schon auch eng. Und dann hat die das tatsächlich gemacht, die ist dann gekommen, hat sich so auf Bolster gelegt, so während alle anderen um sie herum so rumschwitzten. Und ich fand das richtig stark. Und es war so cool, weil alle das erst so ein bisschen irritierend fanden, und dann aber auch eigentlich cool, dass sie einfach trotzdem gekommen ist. So als super Beispiel, hier darf man sich auch einfach auf ein Kissen legen.
Genau, und davon brauchen wir mehr. Von Menschen, die sich das trauen.
Ja.
Und die sich auch wirklich damit wohlfühlen. Und damit meine ich nicht, dass wir das jetzt alle machen müssen, weil ich habe nach wie vor mit meinen 48 Jahren, habe ich sehr viele Momente in meinem Leben, wo ich täglich daran übe, mich offen in den Raum zu stellen und zu sagen, okay, das bin ich. Das bin ich tatsächlich, das bin ich authentisch. Und dann, ich meine, das geht ja schon damit los, irgendwas auf Instagram zu posten. Weißt du ja nicht, ob da irgendein Shitstorm hinterherkommt oder, ne, da können ja alle möglichen Arten von Reaktionen kommen, von du wirst total abgefeiert bis hin zu einem Shitstorm. Und dann ist die Frage so, wie geht man denn damit um? Und natürlich macht das was mit mir. Ich bin nicht so eine coole Murmel, dass ich dann sage so, ja, pff, ist mir doch egal, ne, das macht ja was. Und dieses Vertrauen in sich selber zu haben oder dieses Vertrauen immer mehr zu entwickeln, dass je authentischer oder ehrlicher ich mit mir selber bin und mir erlaube, so zu sein, wie ich bin, dass das, da entsteht ja eine, sagt man im Deutschen, also eine Vulnerability, ist das eine Verletzlichkeit.
Ja.
Ne? Ja. Und die ist ja, die hat ja auch eine Weichheit, die hat ja was ganz Feines und Schönes. Und ich glaube, dass wir uns das alle viel mehr trauen dürfen, weil wenn in dem Moment, wo ich mich verletzlich zeige, macht es ja auch was mit der anderen Person. Das heißt nicht, dass ich jetzt komplett offen durch die Welt renne und alle auf mir rumtrampeln lassen und keine Grenzen mehr habe, sondern einfach diese Weichheit zu haben und dann aber gleichzeitig auch diese innere Stärke zu sagen, hey, das bin ich halt heute, das bin ich. So, und leg mich jetzt hier auf das Polster und ich feiere das total ab. Und das ist ja eine Form von Selbstermächtigung oder eine Form von Selbstfürsorge, wo ich auch andere oder mein Umfeld daran teilhaben lasse und dem sage, direkt oder indirekt, das bin ich heute und fühle mich damit sauwohl.
Total. Und ich finde, Verletzlichkeit ist auch nochmal ein Unterschied zu hilflos.
Oh, unbedingt.
Ne? Sind ja auch zwei, also, weil das wird, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen verwechselt, ne? Weil man denkt, nur ich möchte mich nicht so zeigen, weil man halt dann Angst hat, dass andere auf einen rumtrampeln. Aber das, was du auch gesagt hast, wenn ich mich verletzlich zeige und trotzdem so eine gewisse Klarheit über meine Grenzen habe, ne, kann ich mich ja trotzdem schützen.
Mhm.
Ne? Aber ich zeige mich halt mehr und ich zeige auch ein Stück weit, dass ich halt vielleicht jetzt gerade nicht so stark bin, nicht so wach bin, nicht die Kraft habe, so ein Ashtanga-Programm durchzuziehen und dass es aber auch überhaupt gar nicht relevant ist.
Naja, aber das ist doch in dem Moment die Stärke.
Ja, Stärke, genau. Und das eigentlich ist es die Stärke, voll, ja.
Es ist die Stärke. Die Stärke, mir zu erlauben, weich zu sein und auf mein Bedürfnis zu hören, was ich gerade habe. Das ist eine Mega-Stärke. Also ich finde, mehr sexy geht nicht.
Nee. Also eigentlich, finde ich, haben wir jetzt das wesentlich auf den Punkt gebracht. Ja. Das ist die wahre Lebenskraft. Und dann kann man auch total gut ab und zu noch mal so richtig Gas geben beim Üben, wenn man da gerade Freude dran hat, oder?
Ja, ich finde sowieso, also diesen, ne, mach das, was du heute bist oder das, es entwickelt sich ja auch, ne? Also es ändert sich ja auch die ganze Zeit.
Ja. Ja, danke, Annette.
Ja, sehr gerne.
Schön.
Sehr gerne. Das ging schnell, ne? Wir haben echt eine Stunde gesabbelt und zack.
Ja.
Zack ist die Stunde rum.
Wir könnten noch eine Stunde weiterreden, aber ich dachte, das reicht jetzt so.
Ja, dann sprechen wir einfach in ein paar Wochen nochmal.
Genau. Danke dir für deine Zeit.
Ja, ich danke dir für das schöne Gespräch und vor allen Dingen diesen wirklich schon langen Austausch, den wir haben.
Ja.
Und immer wieder zu bemerken, dass wir so. Wie lange kennen wir uns jetzt?
25 Jahre, stimmt, oder? Nee, fast. Wir haben uns ja kurz vorm Ashtanga haben wir uns kennengelernt.
Ja.
Das heißt, das muss so entweder 98 oder 99, 99 war das, glaube ich,
haben wir uns kennengelernt. Und dann zwischendurch haben wir überhaupt keinen Kontakt für Jahre oder Monate. Ja. Und dann fließt es wieder so zusammen und sehr bereichernd. Das ist richtig schön.
Ja, danke dir. Ich freue mich auch sehr. Ne, ich glaube, es ist einfach natürlich auch so, dass man, ne, dass wir auch festgestellt haben, wir haben so diverse Schnittmengen und wir entwickeln uns irgendwie, auch wenn wir ja sehr unterschiedlich sind, trotzdem in so eine ähnliche Richtung, arbeiten wahrscheinlich trotzdem auch noch unterschiedlich, aber so diese Grundidee, ne, ist so, oder so eine Grund, so ein Bedürfnis und die Haltung ist halt sehr, sehr ähnlich.
Ja, wie du schon gesagt hast, dass wir dürfen einfach, also was für ein Geschenk, dass wir Raum halten dürfen.
Ja. Und das ist wirklich ein Geschenk. Weil es impliziert ja auch, dass Menschen sich dann sicher fühlen.
Raum halten dürfen und auf Entdeckungsreise gehen, eben mit uns selber und dann mit anderen Menschen. Also das ist für mich nach wie vor das allerschönste Geschenk. Also wie wertvoll.
Total.
Ja.
Danke.
Danke dir, Inke.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix on Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.